Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherbanden aus.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. Ich bin diesmal nicht allein im Studio. Natürlich sitzt mir wieder der Herr, ja, ich wollte bezaubernd sagen, aber das Wort ist mir dann tatsächlich gerade im Halse stecken geblieben. Der bezaubernde Olli Hilbring. Schon auf
mich. Also alles. Bezaubernd, ja. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holschulde.
Hooligan. Und ich habe dir heute Besuch mitgebracht.
Du hast mir, er bringt mir immer Besuch ja, mit, als ob das, ja, da bin ich aber gespannt, wer das wohl ist.
Du könntest ja auch mal jemanden mitbringen, dann würdest du mich überraschen.
Ja, kann ich mal machen. So, aber jetzt haben wir heute Besuch. Der Besuch sitzt schon hier. Ganz ist halt ja, nicht so irgendwie, weil du das immer so announce, irgendwie, als ob der gleich so durch die Tür kommt. Ich sehe ja, wer hier ist.
Also ja, gut, er sitzt schon da, aber trotzdem habe ich ihn ja eingeladen. Mein Gott, du siehst auch schon direkt, wir fangen schon wieder an zu streiten. Das macht auch so diesen Podcast.
Ich kann beide wunderbare Menschen sehen.
Das ist sehr nett von. Aber ich möchte dich gern vorstellen. Also ich habe heute eingeladen den Christian.
Ja.
Der ist Doktor der Informatik.
Okay. Guten Tag.
Hallo. Und ich dachte, das wäre mal ein spannendes Thema. Er war ehemals Mitarbeiter des Lehrstuhls 5 für Programmiersysteme, wenn ich richtig sehe. Und ich denke, es wird heute ein sehr interessanter Podcast für uns beide.
Der TU genau, zu Dortmund, möchte ich sagen.
In der TU zu Dortmund. Weil ich weiß überhaupt nicht, was ein Informatiker macht.
Okay, dann können wir da jetzt sehr schön drüber reden.
Nein, es das ist halt bis heute auch immer noch nicht so ganz verstanden.
Okay.
Sehr gut.
Aber gut, ich führe da ein bisschen auf die falsche Fährte. Es ist natürlich Chris Kutschak, der Keyboarder der wunderbaren Broilers, eine meiner Lieblingsbands, die auch gerade in der letzten Zeit unglaublich Erfolg haben und abgegangen sind. Und herzlich willkommen, Christian. Danke, dass du hier bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne.
Alles Gesagte war aber trotzdem wahr.
Ich bin ein bisschen vorbereitet.
Du bist wirklich Doktor der Informatik.
Ja, ich habe was Anständiges gelernt.
Das ist, wie sagt man?
Ohne, dass ich dazu gezwungen wurde, möchte ich sagen.
Ach, freiwillig?
Ja, ganz freiwillig.
Und dann sogar ein Doktor?
Ja, ganz freiwillig.
Auch freiwillig den Doktor.
Ohne Sinn und Verstand, aber freiwillig.
Und jetzt?
Das ist natürlich jetzt eine super interessante Frage. So, wir als Cartoon-Zeichner, wir werden ja auch immer gefragt, ob wir was Vernünftiges gelernt haben. Ist jetzt ja bei dir schon direkt von mir beantwortet worden. Also zumindest etwas, womit man ja wahrscheinlich auch auf jeden Fall wieder einen Brotjob findet. Was war eher da, die Musik oder Informatik?
Kann ich gar nicht so genau sagen. Eigentlich war beides immer irgendwie da.
Du hast elektronische Musik gemacht, oder?
Nee, ich habe mit 9 meinen ersten Computer bekommen, einen Amiga 500.
Oh, dann bin ich aber jetzt neidisch.
Mit 13 habe ich angefangen, Klavier zu spielen. So gesehen war der Computer vielleicht ein bisschen eher da, aber da würde ich jetzt noch nicht von Informatik und Interesse für Informatik reden.
Okay, Hand aufs Herz, du hast gezockt damit.
Ja, das ist verständlich. Ich habe das unter dem Vorwand zur Kommunion bei einer Großtante bestellt, dass ich damit natürlich für die Schule lernen und arbeiten könnte.
Die Großtante wusste gar nicht, was das ist.
Genau, die Eltern waren dann überzeugt. Dann stand das Ding im Wohnzimmer, mein Vater hat immer gespielt und ich durfte auch mal zwischendurch.
Was hat man dann nochmal gespielt? Das war
Bubble Bobble und
Jana Sisters?
Jana Sisters, Arkanoid hier mit dem Panel unten und dem Ball, so dieser Breakout-Klon. Das war auch immer ganz hoch im Kurs. Test Drive gab's.
Ich glaube, wir werden wahrscheinlich ein bisschen fitter mit C64 spielen. Amiga.
Ja, aber das war ja im Prinzip das gleiche Zeug, nur in hübsch.
In besser, ne? Also ich habe ein bisschen eher tatsächlich angefangen und mit dem C16. Den gab's nämlich damals bei Aldi. Mein Vater hat den gekauft, ohne zu wissen, was er damit will, und dann durfte ich den benutzen. Exakt 3-4 Monate später gab's dann keine Spiele mehr dafür. Das war ein bisschen deprimierend.
Ich habe nie so einen Computer gehabt.
So ein Brotkasten, nicht?
Nee, gar nicht.
Den hatte mein Onkel. Ich habe damit auch mit dem C64 quasi angefangen, aber mein erster eigener war der Amiga dann mit 9. Zur Kommunion.
Da haben dich aber bestimmt alle beneidet, oder?
Da gab's noch diese Clique nicht. Später in der Schule hatten dann alle irgendwie einen Amiga. Das war dann so das Ding so in der Zeit.
Ich habe nichts so damit zu
Mitte
tun.
Der 80er.
Ein Kumpel hatte so einen Computer, also wahrscheinlich so ein 65 Commodore, ne?
64. Oder C16.
Ich
oder
weiß,
vielleicht hatte der auch den C65.
Ja, der hatte immer so
128er.
Da war so ein Apparat, nur Kassetten. Auf Kassetten waren die Spiele. Kann das sein?
Datasette.
Datasette, Entschuldigung. da habe ich es vielleicht ein, zweimal gespielt bei ihm.
Aber also Press Play das, on Tape, das war mal super,
das wie lange die Ladezeit nicht interessiert.
War. Hätte ich damals schon geraucht, ich hätte sehr viel geraucht.
Einfach nur, um zu warten, bis die Spiele geladen sind. Ich wurde übrigens dann auch wegen Computern wurde ich später gemobbt, weil als dann nämlich alle C64 und Amiga und sowas hatten, da hat mein Vater von seiner Firma einen 286er bekommen, IBM-Ding, das hat wahrscheinlich 20.000 Mark gekostet. Und damals gab es kein Internet und der hat das zu Hause rumstehen, das war einfach nur so ein Firmen-Prestige-Objekt, konnte auch nichts mit anfangen, durfte ich dann benutzen. Es hatte natürlich keine Kollegen, mit denen man sich da austauschen konnte.
Also wir hatten zu Hause eine alte Schreibmaschine von Adler.
Das ist auch was.
Ja.
Farbbänder tauschen.
Ja, genau. Schulhof. Ja, ja.
Oh, ich habe rot.
Und das B war kaputt, das war dann halt immer typografisch interessant, aber halt nicht richtig.
Die Reulers.
Ja.
Chris, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Heute Morgen um 7.30 Uhr.
Um 7.30 Uhr? Ja.
Um direkt mal eben so diese Klischeefrage irgendwie abzuarbeiten, werden wir auch immer gefragt, ob wir überhaupt irgendwie aufstehen oder ob wir direkt im Bett zeichnen. Nee, aber du hast natürlich ein ganz normales Leben als Rockstar.
Ja, dieser Erfolg und diese Wunscherfüllung, dass ich bin jetzt mein eigener Herr und kann machen, was ich will, kam genau parallel zur Geburt meines Sohnes und dann war auch schon wieder vorbei. Also ich hatte ein ganz schmales Zeitfenster, wo ich wirklich mal lange schlafen konnte.
Als du das Rockstar-Leben ausleben konntest und dann die Verantwortung.
Also zwei Wochen.
Ich war ja zwei Wochen Rockstar, ja. Also mit der ganzen Attitude. Und dann, ja, das ist natürlich dann schön. Also,
ja, ist es.
Ja.
Okay, damit haben wir dieses Klischee jetzt abgearbeitet, aber wieder zurück zur Musik. Also du hast mit 13, hast du gesagt, hast du angefangen Klavier zu spielen? Oder?
Ja, tatsächlich erst so ganz offiziell Keyboard-Unterricht in der Musikschule. Und dann nach einem Jahr gemerkt, so Keyboard ist es dann so als eigenes Instrument so irgendwie doch nicht. Und dann doch lieber Klavier. Und dann mit 14 offiziell Klavierunterricht.
Und jetzt bist du aber wieder am Keyboard.
Ja, es ist ja irgendwie alles. Es ist ja so, Keyboard ist ja quasi, also Keyboardunterricht war damals so, man drückt mit der linken Hand so eine Taste und dann spielt das Ding so eine Begleitung und rechts das so Alleinunterhalter.
Also
sowas. Das ist so Keyboardunterricht. Genau. Das ist, glaube ich, heute auch immer noch.
Hat das den Lambada?
Ja, sowas, so genau. Schönen, und dann so mit so Disketten, von, die man reinladen konnte und so ein Kram. So, also die bei den großen Dingern im Unterricht dann. Aber nee, ich wollte halt immer irgendwie dann das Instrument auch richtig lernen und dann so war Klavier dann doch die bessere Wahl.
Aber du bist da auch aus intrinsischer Motivation selbst dran geblieben.
Ja, tatsächlich. Hab mir auch das Instrument selber ausgesucht. Das war auch ein Riesenkampf, weil natürlich so, ne, wenn man so als Jugendlicher so ankommt zu Hause und sagt, ich möchte jetzt hier aber Klavier lernen, so, und dann geht ja auch immer mit einem gewissen finanziellen Aufwand einher, dass man dann Instrumente braucht, auf denen man spielt, die ja erwiesenermaßen nicht so billig sind.
Die Eltern direkt, kannst du nicht Triangel lernen?
Ja,
oder
genau.
So.
Und man weiß ja nicht, ob du dabei bleibst.
Ja,
so,
ja,
die
genau.
Klassiker halt.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann,
ja, aber dann ist wahrscheinlich ein Keyboard auch erstmal
genau.
die stringentere Wahl, bevor man sich dann so ein Klavier zu Hause
tatsächlich. Ich hatte aber nie ein akustisches Klavier tatsächlich. Doch, ich hatte mal eins, das habe ich aber so gebraucht, irgendwann später in einer meiner ersten Wohnungen.
Auseinandergenommen und Keyboard reingestellt. Nee,
bei so einer Omi irgendwie, bei einer Wohnungsauflösung, so ein altes Klavier zu verschenken und dann 12 Leute angerufen, ich habe da ein Klavier geschenkt bekommen.
Oh, Freude.
Alle Riesenfreude, genau, ein Klavier. Und dann haben wir das so in die zweite Etage gewuchtet und dann stand das da, war unstimmbar, war halt auch völliger Murks. Das habe ich dann beim Auszug zerhackt. Das tat mir ein bisschen leid, das war richtig schmerzhafter Moment, so ein Klavier zu zerhacken, aber irgendwie war es auch geil.
War das so ein Flügel oder ein Piano?
Nee, das war so ein normales Piano, so ein ganz altes Ding.
Also bevor ich es ganz
kaputt
gemacht
hätte. Schrottmann hat sich gefreut über den Bronzerahmen oder was auch immer drin war.
Bevor ich es ganz kaputt gemacht hätte, ich hätte überlegt, dann irgendwie die Tastatur da rauszunehmen und das als Keyboardständer dann zu
machen. Ja, war auch eine Idee. Ist halt das Problem bei Klavieren ist, dass die ja auf Sitzen ausgerichtet sind und ich ja live im Stehen spiele. Und dann passt das alles nicht so richtig zusammen. Dann müsste man das Klavier wieder aufbocken. Dann stehe ich aber einfach hinter einer Schrankwand.
Oder sich die Arme verlängern, das wäre jetzt eine schmerzhaftere Variante.
Das ist eine gute Idee.
Ich habe mal gelesen, dass sich jemand irgendwie, ich glaube ein Model, hat sich die Beine verlängern lassen. Das geht.
Aber ich finde Arme verlängern ist viel geiler als Arme. Als
Beine verlängern. Das sieht auf jeden Fall lustiger aus.
Kann man sich so am Knöchel kratzen?
Den Kniekehren wird schon reichen, damit es lustig aussieht. Aber ich muss echt sagen, ich beneide dich, dass du quasi selbst so die Motivation hattest, das Instrument zu lernen. Bei mir war von Haus aus so, dass meine Eltern das alles ermöglichen wollten und eben auch Musikunterricht, musikalische Früherziehung und dann hatte ich eben auch 13 Jahre lang Klavierunterricht. Ich musste das durchziehen, ich hatte da keinen Bock drauf. Und als ich das dann endlich aufhören durfte, habe ich mir dann Gitarre spielen beigebracht. Das Problem ist nur, jetzt kann ich beides nicht so richtig. So, ich wünschte, ich wäre mehr beim Klavierspielen da am Ball geblieben.
Das ist ja kein Hindernis, um erfolgreich zu werden, möchte ich jetzt mal anmerken.
Naja, aber irgendwie richtig schön spielen zu können und ich weiß, dass du das kannst, das ist ja auch eigentlich eher ein Vorteil und kein Hindernis. Ich meine, wir sind ja dann auch irgendwie an dem Punkt, du hast dann gespielt und irgendwann bist du halt auch bei den Broilers gelandet. Du bist ja auch nicht ohne Grund gefragt worden. Was ist denn dann?
Das weiß ich nicht.
ich vermute mal, du kannst
nur Leute aus Mangel an Auswahl, glaube ich.
Okay, wow.
Das war wieder der Vorteil des Klaviers und des Keyboards und der Attitüde und der Nähe zum Punkrock, dass es da halt wenig Überschneidung von Leuten gibt, die dieses Instrument spielen und
gleichzeitig die Musik.
Ja, genau. Ja, oder? Also es ist im Rock ist es
Punk-Piano.
Gibt's ja historisch Vorbilder, Keyboarder. Ich nenne jetzt mal John Lord von Deep Purple, der wird mir jetzt so einfallen, ne? Als Keyboarder im Rock, aber Punk irgendwie und so, das ist natürlich, da müssen wir jetzt länger überlegen, sehr selten, ne?
Würde mir auch keiner spontan einfallen.
Ja.
Also natürlich Leute, die am Klavier und schon irgendwie herausragend sind, aber tatsächlich Punk nicht. Also Unterricht hast du bis wann gehabt?
Bis so 17 Uhr war der immer zu Ende.
Ja genau, 17 Uhr war der zu Ende.
Und dann ist meine Kneipe.
Bin ich nach Hause gefahren, im Bus. Nee, ich, wie lange war denn das so? Bis zum Abi eigentlich, so 18, 19. Und dann war die Zeit irgendwie auch nicht mehr da. Also bis dahin habe ich tatsächlich auch einfach Spaß dran gehabt und auch viel geübt. Und dann war das so von jetzt auf gleich irgendwie mit dem Zivildienst eigentlich vorbei. Weil dann war auf einmal so, ach, so ist
Arbeiten,
das ist Kacke, so. Dann habe ich keine Zeit mehr und dann Studium und nee, das war dann alles nix.
Da war tatsächlich eine Pause dann?
Da war tatsächlich eine relativ lange Pause, so von, was heißt lang, so 2, 3 Jahre habe ich irgendwie wenig gemacht. Ich habe vorher halt immer in Bands gespielt, so ab 14, 15 habe ich mir dann irgendwie damals im, wie hieß denn das nochmal, der Reviermarkt.
So ein Anzeigen. Ach, der Reviermarkt, yo.
Ja, so suchen Mitmusiker.
Ja.
Vorzugsweise mit Fahrzeug.
Zum Reisen gesucht oder
genau.
So.
Ja, genau.
Mit junger Mann zum Mitreisen
gesucht. Ja, richtig, genau. Ja. Und dann gab es immer so Bands, die waren dann alle immer so um die 30 und ich war dann so 15 und haben die mich abgeholt und dann kam so eins zum anderen.
Ja, genau. Und die haben auch immer in so moderigen Bunkern geübt.
Ja, richtig.
Ja.
In Oberhausen Stärkrade an der Christinenstraße.
Ja, jede Stadt. Ich war in Herne immer so ein Bunker. Irgendwie fand ich immer ätzend.
Ich sehe da gewisse Parallelen zu Ollis Karriere, der früher viel gezeichnet hat und Comics gemacht hat und so. Und dann lange Pause. Und dann ist er groß rausgekommen. Weil wir kommen nähern uns, glaube ich, dem Punkt. Du hast dann irgendwann wieder angefangen. Wahrscheinlich auch erstmal irgendeine Band. Du musst entdeckt worden sein.
Ist die erste Band?
Die allererste Band, in der ich gespielt habe, die hatte gar keinen Namen. Das war so eine Band in der Musikschule. Eine Coverband mit Leuten aus der Musikschule. Die hatte, so weit sind wir nicht gekommen, dass wir einen Namen gebraucht hätten.
So wie dann die zweite Band,
die erste Band, richtige die Band, hatte. An die ich mich noch erinnern kann, war Clockwise hießen die.
Clockwise?
Ja, die haben so New Wave Musik gemacht.
Ah.
Lustigerweise treffe ich mich heute Abend mit dem ehemaligen Schlagzeuger von dieser Band. Wir haben es nämlich irgendwie aus den Augen verloren. Seit 20 Jahren. Und er hat mich jetzt irgendwie kontaktiert übers Management, weil er festgestellt hat, das könnte
dass
ich sein.
Dass du Erfolg hast.
Das könnte ich sein. Genau. Genau. Ich weiß noch nicht, was er von mir will. Aber
sag mal,
offiziell gehen wir ein Bier trinken. So. Und ich schau mal. Nee, aber ich hab mich sehr gefreut, als ich wieder von ihm gehört habe. Und
ach, schön.
Nee, das war so die erste Band. Die waren damals alle so um die 30, Ende 20. Ich war 15. Ich bin mit dem Bus hingefahren, mit meinen Keyboards unterm Arm und wurde dann mit dem Auto zurückgebracht. Das war immer sehr schön. Nee, das war so die erste Band. Das war so New Wave Zeug. Schön aber. Sehr Keyboard-lastig natürlich. Und dann gab's diverse andere, viele Coverbands auch. Und dann irgendwann so 2000, nach dieser Pause, hat mich ein Kumpel aus der Schule gefragt, ob ich nicht Bock habe, bei ihm in seiner Rockabilly-Punk-Rock-Band anzufangen. Da passte das Klavier dann auch wieder ganz gut. Das war dann halt so viel Country und Rock'n'Roll-Zeug. Und darüber dann bin ich dann bei den Porters gelandet. Da habe ich Akkordeon gespielt, so eine Irish Folk-Punk-Band. Und die wiederum haben sich einen Proberaum geteilt mit 4 Promille und den Broilers in Düsseldorf.
Ah.
Und Broilers hatten gerade die Lo-Fi veröffentlicht, wo die Orgel zum ersten Mal so ein bisschen mehr Rolle gespielt hat. Und die suchten halt für live jemanden, der Orgel spielt. Oder die Orgelsachen spielt von der Platte. Und dann haben die mich gefragt und dann bin ich 2004 erst so als Live-Musiker eingestiegen und 2006 dann in die Band.
Also 2006 heißt im Grunde genommen dann nach dem zweiten Nummer 1 Album.
2006? Nee, das war noch vor der Vanitas. Also ich bin eingestiegen, 2004, wie gesagt, so live. Das war noch so das erste Konzert, kann ich mich noch erinnern, war mit 4 Promille und Bone Crusher im Crash in Freiburg. 100 Leute, glaube ich, waren da. Wir haben als
also die Band hieß 4 Promille, ne?
Genau.
Nicht, ja, das ist eine Düsseldorfer Legende. Das Düsseldorf kommen ja einige.
Das restliche Konzept war aber auch 4 Promille. Also das war nicht nur der Band, sondern das waren auch wir. Und sagt Andi heute noch, dass er das sehr toll fand. Als er mich zum ersten Mal gesehen hat, bin ich in den Bandbus gestiegen bei Sami vor der Haustür, im Elternhaus vor der Haustür. Sind wir in den Bus gestiegen und ich hatte so einen kleinen Flachmann dabei. Und er fand das sehr beeindruckend, dass ich direkt den Flachmann aus der Jacke gezogen habe und Schnaps getrunken habe. Das fand er gut.
Wow, oh, einer von uns.
Ja, und dann, wie gesagt, 2006 dann richtig eingestiegen, also jetzt auch schon knapp 20 Jahre her.
Gibt's da so ein Ritual, wenn du in der Band, dann in die Band aufgenommen wirst? Also so wie wenn jetzt ein neuer Fußballer in den Fußballclub kommt, dann muss der singen oder irgendeinen Scheiß machen.
Ich glaube, die anderen haben das so als Ritual empfunden, weil sie haben mich auf der Bühne gefragt nach einem Konzert in Düsseldorf tatsächlich. Ein Anti-Karnevals-Konzert war das.
Ja. Sehr sympathisch.
Und haben das so sehr groß aufgezogen. Und für mich, also ich hatte da gar nicht irgendwie diesen Bezug im ersten Moment, weil ich dachte, ich bin ja eh schon 2 Jahre dabei.
Ja.
Ich habe mich gar nicht so gefühlt, als wäre ich jetzt kein Teil dieser Gruppe. So. Okay. Aber dann wurde es halt offiziell und dann. Ja.
Offiziell heißt im Grunde genommen aber dann einfach nur Verkündung oder auf dem Blatt Papier.
Genau, das war dann schon einfach die Verkündung.
Bisher diese Live-Situation, die schweißt ja wahrscheinlich schon gut zusammen. Ja,
klar. Aber dann auch so als offizieller Musiker, der dann auch mit auf den Platten, also mit auch Songs schreibt oder mit beteiligt ist am kreativen Prozess und nicht nur der ist, der dann da steht und die Sachen spielt, die andere gemacht haben.
Okay, da kommen wir in diese ganz tiefe, diepe betriebswirtschaftliche Bandgeschichte, dass man natürlich auch so an GEMA-Sachen und so beteiligt ist.
Aber ich möchte noch mal fragen,
betriebswirtschaftlich möchte ich das nicht
mit Karneval zu tun.
Nein, doch die Ines, unsere Bassistin, die hat sehr viel mit Karneval zu tun, die geht immer als Marienkäfer, aber der Rest hat nichts mit Karneval zu tun.
Okay.
Absolut gar nichts.
Weil das war ja auch so, ich weiß, kenne das vom BAP, ne, aus Köln, die waren ja auch Jahrzehnte nichts mit Karneval zu tun gehabt. Haben einen grauen Song gemacht irgendwie und nicht Kuche, bläsisch Karneval hier und so. Und mittlerweile hat Wolfgang Niedecken sich aber dem Karneval und dem FC und der ganzen Folklore da in Köln angenähert.
Ich habe es kurz versucht, als das Kind dann in einem Alter war, wo man sagt, jetzt muss man mal zum Kinderkarneval. Ja. Da waren wir dann auch pflichtbewusst 3-4 Jahre, bis das Kind irgendwann von sich aus gesagt hat, so nein, ich möchte da nicht mehr hin. Und dann habe ich gedacht, geil, geschafft.
Okay, das steht mir noch.
Ich habe eine Zeit lang habe ich mal oft Karneval gefeiert, aber jetzt habe ich da auch nichts mehr mit am Hut. Ich prangere das nicht an, irgendwie soll jeder machen, wie er will.
Ich habe generell diese ganzen Dinge so Kegelclub, Karneval, das ist alles so unnötig geworden, seit die Band da ist und man kann ja auch wunderbar alleine zu Hause trinken. Ich muss dafür jetzt nicht
suchen. Manchmal ist es schon lustiger mit Leuten zusammen. Manchmal ist es
kann
schon
man sich ja einladen.
Ja, natürlich.
Ich möchte jetzt hier nicht das Trinken supporten, aber ihr habt ja auch eine eigene Gin-Sorte, ne?
Wir haben auch einen eigenen Gin mal gemacht, zusammen mit dem Übrige in Düsseldorf.
Ach, ja. Guck mal.
Das war auch
Ich habe die Flasche Thema. Auch tatsächlich da stehen, die kann ich dem Olli dann gleich mal zeigen. Die ist auch vom Design her sehr, sehr schön. Und
du trinkst ja gar nicht.
Ja, das war sehr
kann
witzig.
Kann ich dir
ja
mitnehmen.
Du hast mir diese Flasche zugeschickt, im Grunde genommen so 2-3 Monate, nachdem ich irgendwie dem Alkohol komplett entsagt hatte.
Ich hab's versucht.
Aber die steht da an einem Ehrenplatz neben einer Likörflasche von Saltatio Mortis. Die haben auch irgendwie so Alkoholexperimente gemacht. Aber hinter Gin steht ihr, ne? Steht ihr drauf?
Ja, irgendwie schon. Das haben wir damals so für uns schon lange, bevor wir den Gin gemacht haben, irgendwie entdeckt, dass wir vorm Konzert immer so einen Gin Tonic getrunken haben. Und das ist dann immer mehr zum Ritual geworden. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, ja, warum nicht mal einen Gin machen? Und dann, vor allen Dingen waren wir in diesen Prozess eingebunden, diesen Gin zu kreieren. Das war ganz spannend, wie man so ein Getränk dann tatsächlich nicht erfindet, aber dann abschmeckt und zu dem macht, dass es dann auch was Eigenes ist. Und ich war ganz fasziniert von der Tatsache, dass dann, als dann irgendwie diese Gewürzkomposition stand, die den Gin dann irgendwie so ausgemacht hat, was ein Unterschied ist, wenn man da so 2-3% Alkohol mehr oder weniger reinpackt, welche Geschmacksnoten sich dann mehr ausbilden und so. Also es ist ein völliger Unterschied gewesen im Geschmack, obwohl die Grundrezeptur quasi identisch war.
Also ihr habt an dem Rezept gearbeitet und muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass von irgendwie Sammy ein paar Schweißtropfen mit da drin sind für die Fans oder
Blut von ihren
Fußnageln. Blut und Tränen.
Okay, aber Hand aufs Herz, wird viel gesoffen?
nicht mehr so viel wie früher, muss man ehrlicherweise sagen. Man wird ja auch älter und man weiß ja auch, man kennt ja mittlerweile den Preis des Trinkens. Die Abende sind schön, aber man weiß halt, die nächsten drei Tage werden nicht mehr so schön.
Das war früher eben nicht so. Drei Tage ist gut. Ich habe so das Gefühl, so ab 40 ist, glaube ich, mit jedem Lebensjahr entspricht einem Tag, den man länger regenerieren muss,
wenn
man
so einen Vollsuff hat. Das kommt ungefähr hin. So, das ist, so früher ist man ja irgendwie donnerstags schon irgendwie losgezogen, dann Freitag weg, Samstag weg, sonntags nach Hause gekommen und dann hat man 8 Stunden geschlafen und war wieder fit. So, das hat ja alles wunderbar funktioniert. Aber das geht nicht mehr. Heute muss man das sehr genau abwägen,
ja, das kann
ob
ich,
sich das lohnt.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist bei mir nicht anders. Ja. Das ist, das nimmt einem so ein bisschen die Spontanität am Glas, sag ich mal.
Ja, oder man muss es halt wirklich,
man muss es
planen und sagen, es ist egal.
Sagen, ne? Ja, da habe ich 2 Tage frei, dann geht das.
Genau.
Oder immer ein Zwiewer.
Ein Zwiewer?
Zwischenwasser.
Zwischenwasser. Ja, aber.
Zwischenwacholder.
Immer, was ich gerade eigentlich noch fragen wollte, wenn du 2006 offiziell in die Band aufgenommen worden bist, 2004 ja eigentlich schon gefühlt die ganze Zeit mit dabei warst, dann ist das ja so, dass die Band schon mindestens 10 Jahre existiert hat. Ich glaube, damals von Sammy und Andreas gegründet, richtig?
Ja.
Und dann kamen halt die anderen dazu und du dann halt relativ spät. Hat man dich das spüren lassen oder eigentlich war sofort die Chemie?
Das war eigentlich, die Chemie von Anfang an da. Wir waren irgendwie zusammen im Proberaum, haben so ein bisschen rumgejammt und haben dann irgendwie gemerkt, das passt so menschlich auf jeden Fall. Und der Rest kam dann so nach und nach. Also das ging jetzt gar nicht so gar nicht viel über die musikalische Ebene, sondern eher so über die Freundschaft, dass man da irgendwie neue Freunde gefunden hat.
Siehst du, da muss man auch mal nehmen und geben, damit man sich versteht. Und da muss auch Liebe im Raum sein, Michael. Verstehst du? Ja. Dann läuft's auch gut.
Ich glaube, sonst wären wir auch nicht da, wo wir heute sind, muss ich sagen.
Ich will dich nur challengen.
Na, ihr habt ja so wie, also ey, auch eine extreme Entwicklung durchgemacht. Also Oi-Punk am Anfang und jetzt, das soll nicht despektierlich klingen, aber Stadionrock sagen. Ich meine, ihr seid ja auch kommerziell inzwischen.
Das klingt
extrem.
Schon,
nein, also, ich mag Stadion.
Ich muss mal ganz.
Außerdem hier Essener Stadion voll gemacht, das darf man ja wohl auch mal erwähnen.
Ich muss ja auch zugeben, meine ersten Gehversuche musikalisch waren ja in Coverbands und das war ja immer so 80er Jahre Zeug, gerade so keyboardlastig, hier so
Van Halen,
Jump und Bon Jovi, so ein Zeug.
Ne?
Das war ja alles Stadionrock. Ich komme ja von da.
Ich komme ja vom Stadionrock, wenn Sie wissen, was ich meine.
War das dann auch deine Idee mit dem Abschlusssong, Journey?
Nee, der kam tatsächlich, weil wir alle total heiß waren auf die Sopranos und die total abgehypt haben, die Serie.
Großartig, okay. Super Tipp schon mal für unsere Liste.
Und das, ja. Ich glaube, nach all der Zeit, die Serie ist schon so alt, da kann man das auch mal richtig spoilern. Am Ende der Serie, letzte Staffel, letzte Folge, läuft nämlich Don't Stop Believing von Journey. Und das war so der Auslöser. Wir dachten, boah, das ist geil.
Und ihr wart alle sehr, sehr traurig, dass die Serie zu Ende ist.
Ja, ich fand es irgendwie gut, dass es mal einen Abschluss gefunden hat. Und der Abschluss war auch gut. Aber
wir haben jetzt so einen komischen Spielfilm noch, so einen
Prequel nachgeschoben.
Gesehen. Ich bin 2-mal dabei eingeschlafen. Vielleicht ist er sogar gut.
Manchmal ist man zweimal eingeschlafen. Beim 3. Mal abgebaut.
Manchmal ist man einfach zu müde, kommt nicht so richtig rein und verpasst vielleicht doch was Großartiges. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ich weiß nur, es gibt dieses Prequel. Nein, was ich sagen wollte, wenn eure Konzerte enden und das fängt an, dann weiß man, es gibt keine Zugabe mehr, jetzt ist wirklich zu Ende. Und dann sind die Leute mal traurig. Das sollte eine schöne Überleitung sein. Weil du musst dieses Lied unbedingt auf unsere Playlist setzen.
Journey,
Don't Stop Believing.
Ja, kenne
ich.
Weil
das ist nämlich das passende Lied
für heute. Da gibt es so eine richtig geile Comedy-Nummer von, ist das Jimmy Fallon?
Ja, Will Ferrell.
Ja, genau. Super, ne? Das ist so lustig. Ja, ja. Aber da hat er noch eine Perücke auf, das ist sehr lustig. Ich wollte nochmal, weil ich kenne die Broilers natürlich, also ich habe schon mal von euch gehört. Broilers ist der Begriff, wo kommt der her? Ist das halbe Hähnchen, der
Tütchen? Das ist das halbe Hähnchen und als Oi-Band damals brauchte man was mit Oi und ein
Freund
von Andy und Sammy aus dem Osten, der kam dann mit Broilers um die Ecke und das fanden die so cool, dass sie dann gesagt haben, hey, so heißen wir jetzt.
Cool, ja, siehst du? War meine Vermutung doch, das mit dem Oi, das wusste ich nicht. Ich habe heute das erste Mal, ich gebe es dir zu, irgendwie, also ich habe dich ja schon mal kennengelernt bei der Vernissage.
Stimmt.
Vom Michael Herten war das, ne?
Ja.
Und kenne natürlich die Broilers und habe euch auch schon mal wahrgenommen so, also im Fernsehen oder so, aber nie richtig gehört. Ich habe es heute mal auf dem Weg hierhin, habe ich mir mal eure Sachen angehört.
Das hat auch noch nie jemand gesagt. Ich habe euch mal wahrgenommen im Fernsehen und so.
Ja, nein, nein, ich arbeite auch in Düsseldorf und so und kenne schon halt
Doro und
Kraftwerk,
DAF.
Ratinger, weißt du? Und nein, aber ich hab nie so intensiv mit euch zu tun gehabt. Also jetzt als Hörer.
Den Elefanten im Raum hast du nicht angesprochen, ne? Toten Hosen.
Ach so, die Toten Hosen. Ja, ist ja, aber, die kommen aus Düsseldorf, ne?
Nicht unser Label. Wir haben tatsächlich irgendwann festgestellt, dass wir unsere Musik auch ganz gut selbst als Label rausbringen können und haben dann das Label Skull and Palms ins Leben gerufen. Aber wir sind auf dem Management mit den Toten Hosen. Also okay. bei JKP, der Management-Abteilung quasi. Und sind, ja, darüber schon mit denen so ein bisschen verbandelt. Zusammen auch mit Feine Sahne Fischfilet übrigens. Also die absurden Bandnamen haben da durchaus Konzept.
Ja.
In diesem Kosmos.
Genau. Wir nehmen euch nur, wenn ihr einen verrückten, komischen Bandnamen habt.
Es gibt ja diese Legende, ihr habt mal als Vorband von den Toten Hosen gespielt in der Westfalenhalle, ne?
Ja.
Da gibt's ja diese Legende, dass Campino zu euch, zu den Broilers gesagt hat, jetzt noch Vorband, irgendwann werdet ihr diese Halle alleine füllen.
Das war tatsächlich Andi Meurer, der Bassist von den Hosen, der zu uns sagte, wartet ab, nächstes Jahr macht ihr diese Halle voll. Und wir haben ihn also sehr ungläubig angeguckt und sagt, du spinnst. Und es war da wirklich so, ein Jahr später.
Das Witzige ist, auf dem Konzert in der Westfalenhalle haben wir uns kennengelernt. Wir hatten vorher kurz irgendwie per WhatsApp und E-Mail Kontakt und du hattest mich dann eingeladen und ich kannte diese Geschichte und ich war absolut fassungslos, wie voll das da war.
Ja, du warst auf dem Konzert
Westfalenhalle.
Das Jahr danach quasi.
Ja.
Und für mich war das auch so ein Moment, so oder für alle eigentlich, weil Westfalenhalle war ja auch so eine Location, wo man ja früher auch selber dauernd Bands gesehen hat.
Ist die Halle der Musik- und Rockgeschichte.
Absolut.
Mein erstes Konzert, Westfalenhalle, 83, AC/DC, for Thought About a Rock Tour, durfte ich hin mit meiner Schwester, mit Susan, das war die Schwester von meinem Kumpel Marc und mit meiner Schwester. Da waren wir 14, Marc und ich, und meine Schwester 3 Jahre älter, Vater hat uns hingefahren und dann habe ich AC/DC gesehen. Und danach war auch, deshalb habe ich euch noch nicht gehört, danach war bei mir mit der Musikentwicklung Schluss, weißt du. Ich kenne halt nur AC/DC und fertig.
Ich habe tatsächlich nicht viele Bands in der Westfalenhalle gesehen, aber vor den Broilers, und das ist sehr, sehr viele Jahre her, da habe ich Kiss da gesehen.
Oh.
Ich glaube, das war der 3D-Circus.
So, welche Bands haben wir in der Westfalenhalle
gesehen? Kiss, Broilers, also kann man sich schon dann auf
einbilden. Ich glaube, ich habe
Iron Maiden,
Bruce Springsteen,
den Kiss. Den habe ich tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal live gesehen.
In Frankfurt? Düsseldorf.
Hast du da dieses Hemd dann gekauft?
Nein.
Ich weiß, das ist schon länger.
Das ist aber, Springsteen trägt ja so Hemd nicht.
Das ist ja Wildnis, ah? Camping.
Und ja, das ist Camping dicker, und so.
Das ist
dicker
als die Hemden, Big Jim, weißt du? Das ist hier, weiß ich gar nicht, so Canada-Style ist das, ne? So,
ja,
so Outdoor Sweden.
Ja, ist gut.
So, ne? Nicht so ein Pantomim-Shirt. Aber es
passt ja auch alles zu Bruce Springsteen.
Der Michael hat so ein Pantomim-Shirt an, so ein gestreiftes.
Ja. Aber das kann man jetzt natürlich hier nicht sehen, weil wir sind ja ein akustisches
Medium. Natürlich, aber man deswegen kann sich das vorstellen.
Es ist auf der einen Seite sehr traurig, aber auch ein großes Glück, finde ich.
Ja, ne?
Ja. Also die Westfalenhalle ist eine Kathedrale der Rockmusik. Absolut. Und wen ich noch gesehen habe, die Geschichte habe ich noch nie erzählt irgendwie, aber die muss ich jetzt nicht erzählen. Status Quo habe ich da auch mal gesehen. Da gibt's halt eine sehr lustige Geschichte. Mein Vater hat damals so Aufkleber gemacht. Das war so irgendwie Ende der 70er, so Bandaufkleber, Smokey, Status Quo, Suzy Quadro, Deep Purple, Kiss und all diese ganzen Stars. Aber natürlich alles so nicht, das war kein official Merchandise, sondern die haben die einfach gemacht, gedruckt. Der hatte so eine Siebdruckerei. Und dann sind wir halt irgendwie Westfalenhalle, ich war so ein Dötz irgendwie, er hat da dem Pförtner 50 Mark irgendwie zugesteckt, gesagt, pass mal auf, ich verkaufe jetzt hier der Beziertisch aufgebaut, die ganzen Aufkleber und die Leute, es war wild, weil der hat das so mit so Silber- und Goldfarbe gedruckt, auf schwarzer matten Folie, die sahen recht fancy aus und das war so ein, mit Siebdruck konntest du halt sehr, sehr viel machen, ja, und das war halt irgendwie sehr, sehr, die Leute haben dem das aus der Hand gerissen.
Aber nur die Logos oder auch
Gesichter? Nee, schon so Plattencover, so, also okay. Destroyer war, glaube ich, irgendwie das Kiss-Motiv und da waren immer die so als so Outline, ne? Irgendwie sah sehr geil aus. Und dann kam der Manager von Status Quo mit drei so Bodyguards mit so Kanten irgendwie und ich so, ach du Scheiße, jetzt gibt das richtig Ärger hier. Aber das war dann eine recht kurze Verhandlung. Er hat halt nur gesagt, heute Abend gehören 50% der Kasse mir. Tschüss, bis gleich.
Ja. Oh, ist doch fair.
Ja, ne, fand ich auch fair irgendwie.
Kann man nicht so sagen.
Ja, aber guck mal, es führt uns ja irgendwie zum modernen Merchandise. Das kannst du ja heute nicht mehr machen.
Das ist eine geniale Überleitung, so,
ne? Ja, ja.
Mit dem Merchandising. Das,
ach, wobei so Bootlegs. Ich habe mein erstes Pokes-Shirt habe ich auf einem Konzert. Da sind wir extra nach England geflogen, nach London in die Brixton Academy. Da haben die Pokes gespielt, so ein Weihnachtskonzert. Vor, ich weiß es nicht mehr, vielleicht 10 Jahren oder so, als es gerade noch so ging. Und da habe ich mir auch vor der Halle dann irgendwann so ein Bootleg-Shirt gekauft, weil es drinnen einfach keinen anständigen Merch gab, der auch irgendwie bezahlbar war. Und dann habe ich lieber das billige Shirt für 50 Euro vor der Tür gekauft.
Für 50 Euro? Ja, ja. Ja, es ist England, das ist alles teuer. Ja,
genau. Und so, 50 Pfund vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber vor der Halle, ne? Vor also der Halle, ja, ja. Vater ja, war für 50 okay. Mark in der Halle, irgendwie, ja. Das geht ja heute gar nicht mehr. Ja. Ne? Also das da ist...
Aber ich fragte gerade, ob er auch Gesichter gedruckt hat, weil ich bin großer Freund von so Kirmes-Airbrush-Sachen.
Weißt du, so, ach so, wo das...
Wo's, also man erkennt, wer es sein soll, aber es ist halt nicht so
100%. Ja, ja, das ist so, weißt du, so das knapp ist, dran vorbei. Es gibt oft so Fanart richtig auch, wo Leute ihren Lieblingsstar malen, die auch so genauso die Millimeter nebendran sind, absolut. Wo du sagst,
um jetzt das es ist nicht nur der Millimeter, nee, sondern es ist auch noch ein Stilmittel. Es muss so ein geairbrushter Schatten sein, also ein weißer Verlauf. Und der muss immer eine Spur zu dunkel sein.
Ja, zu dunkel und irgendwie auch. Und
dann hast du es.
So ein Autoscooter James Bond
sein. Ja. Da habe ich mich immer gefragt, sag mal, wenn jetzt einer kommt, der die Rechte hat an den Disney-Figuren, an Sylvester Stallone, Rambo, James Bond.
Kann er gar nicht durchsetzen, weil die Ähnlichkeit
ist. Ja, okay, gut, die sehen halt irgendwie, aber es so, da würde man noch sagen, pass mal auf, Freund, irgendwie, das geht ja nicht, dass du das hier auf deinen Autoscooter ballerst, irgendwie, das sind meine Charakter.
Ist eine interessante Frage, weil man immer wieder hört, irgendwelche Eisdielen, die abgemahnt worden sind, weil ein Donald Duck drauf gemalt war und dann in der
Donald Duck
aber wahrscheinlich, weil die Kirmes, diese Kirmes-Dinger, die haben keinen festen Wohnsitz, wo so eine
Abmahnung hingeschickt wird. Ja.
Also das wird sein,
das ist die Lücke.
Diese fahrenden Geschäftsleute, die kannst du ja gar nicht juristisch packen.
Fliegende Händler. Nee.
Aber hier Merchandising, interessantes und vor allen Dingen hier diese Malerei.
Das ist geil, weil sich da schließt sich der Kreis, weil diese Aufkleber, die mein Vater da produziert hat, zuhauf, ne, also wirklich ganz, ganz viele, die gibt's heute noch bei eBay und die waren dann auch teilweise als Trostpreis bei auf den ganzen Kirmissen, wenn du so Fäden ziehst oder schießt, weißt du, sag ich, hier hast du einen Aufkleber, ist doch super, von Susi Quattro, wolltest du schon immer mal haben.
Wir müssen jetzt drüber sprechen, weil wir sind ja beides Zeichner, Cartoon-Zeichner und machen ja auch ab und zu so Illustrationsjobs. Euer ganzes Artwork und diese sehr stylischen T-Shirts, Totenköpfe, was weiß ich, was da alles, die so Dia de los Muertos-Style und sowas.
So mit so Totenköpfen, so, die macht doch Robert Geis, ne?
Ja, absolut. Ja. In Kooperation mit Ed Hardy.
Gut, dann haben wir das.
Und Philipp Klein.
Dann haben wir das geklärt. Nee, das ist auch alles bei euch in der Hand, ne? Das macht Sammy.
Das macht Sammy tatsächlich,
ja. Wo nimmt er die Zeit? Also der schreibt die größtenteils der Texte, Songs. Ich weiß, dass ihr die miteinander abstimmt, also Veto
einlegen. Ja, aber er schreibt sie schon. Also man kann schon sagen, er schreibt 100% der Songs, ja. Er macht das Grafikdesign. Ja, er kümmert sich so um die grobe Fahrtrichtung und ja. Wo nimmt er die Zeit her? Gute Frage.
Und du gehst hin und drückst mal irgendwie so locker flockig auf so ein paar Tasten und
ist
dann eine coole Rockstar.
Genau, ich sitze den ganzen Tag auf dem Sofa und werde dann angerufen und drücke ein paar Tasten und dann setze ich mich wieder hin. Genau.
Wie wichtig, gut, aber du musst auch früh aufstehen.
Ich muss auch früh aufstehen.
Also. Wie wichtig ist Merchandising heute?
Das war eigentlich schon immer wichtig. Also gerade für Bands, die irgendwie touren, und jetzt waren wir natürlich auch nicht so groß, wie wir es heute dann irgendwie geworden sind. Von Anfang an, sondern das war halt immer irgendwie so dieses, ja, eigentlich war das damals das Erste, womit wir ein bisschen Geld verdient haben. So, man ist irgendwie in ein Jugendzentrum gefahren, hat einen Kasten Bier gekriegt und vielleicht die Spritkosten erstattet, so dass man da irgendwie auftreten konnte. Das war dann Spaß, das war dann halt Party irgendwie am Wochenende. Und wenn man dann so ein bisschen T-Shirts hatte, die man verkaufen konnte oder vielleicht sogar eine Platte, dann gab es dafür halt ein bisschen Geld. Und dann auf dem Rückweg hat jeder dann 10 Mark gekriegt, dann durften wir nach McDonald's alle und dann... war das ein rundes Wochenende. Man musste halt kein Geld ausgeben, hatte Spaß mit den Kumpels und am Ende noch was zu essen.
heutzutage, ihr habt regelmäßig ausverkauft eure Konzerte. Das ist wahrscheinlich ein großes Standbein heutzutage, die Konzerte, mehr noch als früher wahrscheinlich, weil ich mag jetzt mal unterstellen, dass die CD-Verkäufe heutzutage auch nicht mehr so doll sind, oder?
Absolut. Also es ist eigentlich nur noch Touren und Merchandise. Also CD-Verkauf und selbst Streaming in Ausnahmefällen vielleicht, aber...
Gut, ihr habt jetzt natürlich noch sehr spezielle, also positiven Sinne Fans, die natürlich auch, wo ich dann von ausgehe, dass die so einen Tonträger auch im Original haben wollen. Aber um andere irgendwie dazu bewegen, dann so eine CD zu kaufen, man muss sich da heute schon eine ganze Menge einfallen lassen. Oder?
Also der Zug ist traurigerweise abgefahren, muss man sagen. Das muss man ehrlicherweise sagen, selbst bei uns merkt man, dass selbst die Leute, die immer noch so die Letzten waren, die so physische Medien gekauft haben und dem gegenüber sehr affin waren, selbst das ist bei uns total merkbar, dass das nicht mehr passiert. Also das ist halt, Leute kaufen halt keine physischen Tonträger mehr. Die CD ist eigentlich quasi tot. Das ist alles zum Streaming abgewandert. Und was noch funktioniert, sind halt Vinylplatten, so, weil das für Liebhaber quasi gemacht wird und Liebhaber das kaufen. So mache ich es ja auch im Prinzip. Ich muss ja auch ehrlich sein, so ich kaufe mir Vinylplatten. Wann habe ich mir die letzte CD gekauft? Das ist lange her. Also.
Du kannst ja kurz für unsere Hörer mal eben beschreiben, was da hinter mir steht.
Hinter dir steht die wunderschöne Broilers Puro Amor Sammelbox mit, ich glaube, da war eine CD drin. Sie hat das Format einer Vinylplatte, aber es war eine CD drin.
Und ganz viele andere Sachen. T-Shirt, ja, Aufkleber. Ja. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Das sind ja dann noch so diese Einfälle, um doch noch Leute dazu zu bewegen, CDs zu kaufen, oder? Oder funktioniert das inzwischen auch schon nicht mehr? Also ich habe es zum ersten Mal im Hip-Hop-Bereich gesehen, dass da irgendwie so ständig so Boxen rausgebracht worden sind mit Gimmicks, vielleicht auch mit irgendwie Teil von, ich glaube bei euch war ein Backdrop-Teil noch mit drin.
Genau, wir hatten mal einen Teil, also das haben wir glaube ich zweimal gemacht oder dreimal, wo wir von der vorherigen Tour Teile des Backdrops quasi zerschnitten mit in die Box gelegt haben. Und ja, das war halt immer so ein Gimmick für die Fans, wo man noch irgendwie was Besonderes reinpackt. Da muss man auch sagen, gibt's halt auch viel Nippes, was man so kaufen kann. Und natürlich ist es dann auch so der Anreiz, ich mache da was Besonderes, aber wenn dann irgendwie das 10. Feuerzeug da drin liegt, was irgendwo Billo bedruckt wird, dann sehe ich da jetzt auch keinen Mehrwert für mich als Fan. Und wir haben halt immer versucht, Wert darauf zu legen, dass das irgendwelche uniken Sachen sind, die dann irgendwie schon was Besonderes sind. Jetzt spricht das Backdrop oder beim letzten Mal hatten wir so einen bedruckten Jute-Sack, so ein Poster quasi in der Art mit da drin. Also wir haben schon versucht, immer so hochwertig wie möglich und so sinnhaft wie möglich da irgendwas reinzupacken. Und ja, vieles ist auch gar nicht in diese Boxen gekommen, weil es einfach zu teuer war in der Produktion. Ja. Wenn man dann auch sagte, man kann jetzt so eine Box dann auch nicht für 500 Euro verkaufen, nur weil dann irgendwie was Hochwertiges an Zusatz drin ist. Das kauft dann ja auch keiner mehr und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber wir haben schon immer versucht, irgendwie da ja so wirklich einen Mehrwert zu schaffen und vor allen Dingen überlegt, so, was würde uns gefallen, wenn Bruce Springsteen jetzt so eine Box rausbringt, ja. Was hätten wir gerne da drin?
Eine Telecaster.
Eine Telecaster ja, zum Beispiel, gut, genau. Da kannst du keine Gitarre reinlegen. Ne?
Warum
das
nicht?
Auch das ja, würde sicherlich gekauft.
Es gibt potente.
Aber was würde Bruce Springsteen da rein? Also ich weiß
kariertes nicht. Hemd.
Ein kariertes Hemd. Oder eine Borste von dem Besen, mit dem er nach dem Konzert immer die Hallen ausfegt.
Fegt er die Hallen?
Selbstverständlich. Als Mann des Volkes, der er nun mal ist und als Arbeiter, fegt er
das
selber.
Das ist doch jetzt Quatsch, ne?
Das weiß man nicht.
Ich mag Bruce Springsteen. Auf jeden Fall.
Ja. Guck mal, dem würde man auch zutrauen, dass er danach die Halle fegt, oder nicht?
Ja, ist auch schon 70, ne? Oder ja. 72 oder aber so, ne?
Tipptopp in Form, würde ich sagen.
Nee, ja, ich würde so von seiner Attitude würde er es machen, aber er ist halt auch schon alt und der braucht es auch nicht mehr machen.
Er
muss nicht, aber er könnte. Er würde auch, wenn er müsste. Also, aber er muss ja nicht.
Ja, da könnte man ganz schnell einen kleinen Streaming-Tipp reinwerfen.
Ja,
auf bitte. Apple TV
läuft gerade.
Von Bruce Springsteen, einen schönen Mitschnitt von den Sessions von welchem Album war das? Weißt du es?
Nein.
Ich weiß es auch nicht, welches Album das war. Ich bin jetzt nicht so sehr bewandert bei Bruce Springsteens Oeuvre, aber ich habe diese, es ist eine Mischung aus Doku und so Mitschnitt, als die in Proben waren.
Auf Netflix gibt's auch.
Das ist jetzt Apple TV und das habe ich schon mehrfach einfach so durchlaufen lassen, weil es einfach super, super schön
ist. Ich habe ja mittlerweile jeden Streamingdienst im Abo, aber nicht Apple TV.
Ich gucke auch, nicht ne? Ich auch.
Ich
das,
auch
das nicht. Letzte war jetzt noch Paramount Plus, aber Apple TV habe ich noch nicht geschafft.
Weswegen hast du Paramount Plus genommen?
Wegen Yellowstone.
Ach, okay. Aber läuft da jetzt die neue Staffel, der zweite Teil der letzten Staffel?
Ich glaube, läuft noch nicht, ne? Und wandert jetzt auch zu Netflix, glaube ich.
Nee, die Magenta TV ist das immer.
Oder so.
Ja, da habe ich die alle gesehen. Ich habe so einen Telekom-Internetanschluss.
Und da habe ich jetzt die neue, ja, haben wir auch. Dann, ja. Da habe ich jetzt die letzte Fargo-Staffel gesehen. Die
fand ich auch sehr groß. Ja, ja. Da eigentlich nicht schlecht, ne? So, also was die da so ab und zu bringen. Ich habe auch so Dings gesehen, da eher.
Kann auch die Telekom.
Godfather of Harlem.
Oh ja.
So eine Mafia-Serie in Harlem. Im schwarzen Paden.
Immer alles meinen die Streaming-Tipps mit auf, die
ja, jetzt gut, einfach ne, mal so locker also ich flockig hab untergebracht
aber, haben. Ja, aber nee, ist doch super. Ja, früher haben wir eigene Rubriken
ich und eine noch, Stunde für so einen Scheiß. Ich wollte noch sagen, dass die Broadway-Show von Bruce Springsteen, der ist ja 800 Mal aufgetreten mit so einer Spoken-Word-Musik, mit seiner Frau-Geschichte. Mhm. Das kann man bei Netflix sich angucken. Ja. Ist ja kein klassisches Konzert irgendwie, aber da erfährt man auch einiges so über Bruce, wo er schon überall Hallen gefegt hat.
Aber wir haben dich jetzt unterbrochen. Du wolltest ja,
Entschuldigung, du wolltest ganz
meinst du die Seeger-Sessions?
Ist egal. Ich gucke es einfach nach und ich schreibe es in die Shownotes, weil das ist ja jetzt auch nicht so von
Belang. Mary's du bist Place ja, höre ich sehr oft. Ja, finde ich sehr schön, das Song.
Sehr schön für dich, Olli.
Ja. Ja, ich tue es in die Playlist. Genau, also Journey und Bruce Springsteen, Mary's Place mache ich da rein. Können aber noch andere Wünsche äußern. Das ist ganz unkompliziert. Das ist aber auch Streaming, weil wir ja gerade da waren, die CD ist tot, hast du gesagt.
Ja, ja, Streaming betrifft ja auch Spotify und Apple Music. Das
so
ist
ganz
ja,
nebenbei wird auch der DVD-Markt getötet.
Ja, das merkt man vor allen Dingen, wenn man mal irgendwie eine TV-Serie oder so eine Serie auf DVD oder Blu-ray hat. Die hat man durch und früher hat man die dann noch ganz gut verkaufen können, ne, damit jemand anders noch was davon hat. Heutzutage kriegst du noch nicht mal verschenkt, weil die Leute sich das tatsächlich nicht mehr hinlegen wollen, weil das alles im Streaming ist.
Man muss ja auch fairerweise sagen, hätte mir jemand mit 15 Jahren gesagt, so, du musst jetzt nicht mit deinem Taschengeld einmal im Monat zur World of Music in die Essener Innenstadt fahren und dir da eine CD kaufen, weil mehr konnte man sich einfach nicht leisten, sondern du hast jetzt hier für ein Drittel des Geldes Zugang zu sämtlicher Musik.
Ein Drittel des Geldes von einer CD. Das
von einer CD. Sagen.
Ja, ja, ich habe letztens nochmal geguckt, ich war auch mal bei WOM in Düsseldorf und eine CD 36 Mark. Also auch immer so Importsachen und Hip-Hop-Kram und so 36 Mark.
Das war
ich hatte dann schon Geld verdient, habe mir mal immer so 2-3 gekauft, aber da zieht er rein irgendwie und heute zahlst du...
Da hast du dir halt überlegt, gehe ich viermal ins Kino oder kaufe ich mir eine CD? Ja,
genau.
Also wenn man mit dieser Überlegung daran geht, dann finde ich halt auch manche Leute sehr ungerecht, die sich da tierisch drüber aufregen, wenn zum Beispiel ein Streamingdienst, um vielleicht ein bisschen wirtschaftlicher zu werden, die Preise um 2-3 Euro erhöht. Weil wenn man überlegt, was man dafür im Monat bezahlt, dafür hat man früher noch nicht mal einen Film bekommen. Und schon gar nicht irgendwie eine komplette Staffel einer Serie.
Ja, das Problem dabei ist ja,
dass du unendlich Material, worauf du zugreifen kannst.
Ja, das Problem dabei ist ja, dass die Streamingdienste selber A, nicht wirtschaftlich sind und ja vielleicht auch mal irgendwann werden wollen. Ich glaube, Spotify wird es langsam oder ist es langsam. Aber dass das ja nicht durchgereicht wird an die Leute, die den Content liefern. Ne? Das ist halt, das Problem ist eben, dass es nicht bei den Künstlern in dem Maße ankommt, wie es eigentlich richtig wäre.
Ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es bei Film ist. Ne? Also wenn da die Gagen gezahlt werden und dann sind da die Rechte inkludiert. Diese
Eigenproduktion.
Ne? Aber bei Musik ist es ja extrem. Also da gibt's übrigens auch eine schöne Doku in der ARD-Mediathek über Spotify.
Und die Fälschung der Zahlen, ne?
Ja, die Fälschung der Zahlen, wie auf Streams kommt und wie die Plattenfirmen da nochmal ein Big Deal gemacht haben. Und nämlich nicht die Künstler die Kohle kriegen, sondern irgendwie plötzlich die Major wieder, war mir gar nicht so bewusst, dass da die Jungs irgendwie Hände reiben, dass dieses ungerecht verteilen ist ja irgendwie gerade bei den Musikstreaming-Diensten irgendwie das große Thema. Ne? Also, dass die Leute, die Musik machen, die sehen da nichts von. Ne? Das ist halt Kacke.
Also auf der einen Seite ist es natürlich für die Plattenfirmen ein enormer Gewinn, dass die Leute auch alte Dinge, die jetzt so nicht mehr gekauft würden, einfach gestreamt werden, weil die Leute diese Musik ja nach wie vor hören, aber sie kaufen sich jetzt nicht mehr die alten Platten, um sie dann zu hören, sondern sie streamen sie immer wieder und immer wieder, sodass es natürlich ständig auch für Sachen, die schon lange nicht mehr aufgelegt werden, Geld generiert für die Plattenfirmen oder für die Künstler in dem Falle auch. Aber der Nachteil ist halt einfach die Masse und die Summen, die da gezahlt werden, dass das einfach sich nicht trägt, gerade bei kleinen Künstlern. Man kann natürlich sagen, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann hat man auch Streaming-Zahlen, die einen durchaus irgendwie jetzt nicht in Saus und Braus leben lassen, aber wo man sagt, davon kann ich zumindest irgendwie eine Miete bezahlen. Aber das sind die allerallerwenigsten und da erstmal hinzukommen, ist ja auch nicht zwingend einfach.
Nee. Wie also, lange, ey, guck mal, ich habe ja auch eine Platte mal gehabt bei Spotify. Übrigens mit einer Düsseldorfer Punkband habe ich zusammen eine Platte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du kennst die, Korsakow, kennst du die?
Ja, kenne ich.
Ja, guck. Die haben die Musik gemacht. Ich habe für die das Cover gemalt und dann, ich wollte immer so ein Rockbrett haben für Schalke, ne, als Fußballverein. Und weil da immer nur so, du als Keyboarder kennst das vielleicht, so MIDI, weißt du so, ja, kennst du, ne?
Das sind die mit den Disketten.
Ja, ja, genau. König, blauer Himmel, wir gehen zum Stadion. Fand ich immer ganz schrecklich. Und es gibt halt die Lokalmatadore aus Mülheim kommen die, glaube ich. Die haben so ein paar Punk-Stücke irgendwie, Schalke. Und dann hatten die noch ein Stück schon fertig produziert fürs Album. Und ich habe dann den Text geschrieben, dann habe ich selber gesungen. Und da war mir dann auch erstmal bewusst geworden, dass man im Studio plötzlich jeder singen kann. Also weil du ja Tonhöhen verändern kannst und so, weißt du? Also du musst gar nicht richtig singen können.
Ja, ich habe dich das mal live singen.
Ja, ja. Schrecklich. Aber
es war auch fast a cappella irgendwie und die Musik war zu leise. Deshalb klang das insgesamt ein bisschen seltsam.
Ja, aber ich habe den Text noch drauf gehabt, das war ja Jahre her. Aber ich habe nicht einen Cent mit Spotify verdient.
Ja, das ist alles sehr, sehr traurig. Also Streaming, damit ist kein Geld zu verdienen, es sei denn, man ist irgendwie einer der, ja, weiß ich nicht, Superseller, wie heißt sie noch gleich, die in Gelsenkirchen jetzt demnächst spielt hier.
Taylor Swift.
Taylor Swift,
genau. Ja, meine Taylor.
Ich glaube, die kann von ihren Streaming-Sachen leben, aber gleichzeitig
macht kommt halt auf den Lebensstil auch an.
Ja gut, wenn man sehr bescheiden ist.
Das skaliert ja auch.
Ja gut, ja, ja. Aber auf der anderen Seite macht das Streaming dann auch eben die physischen Datenträgerkäufe kaputt. Und also das heißt im Grunde genommen, ihr müsst touren, schönes Merchandising machen und das ist so die Haupteinnahmequelle neben vielleicht dann noch so GEMA-Sachen und so.
Ja, es ist natürlich, der große Vorteil ist, dass wir natürlich auch gerne touren und gerne Konzerte spielen. Und das macht es natürlich einfach zu sagen, wir touren und verdienen damit unser Geld. Aber es ist halt, im Wesentlichen ist das die Einnahme, wie Bands heute irgendwie klarkommen. So, das ist einfach, früher war es so, man hat irgendwie Konzerte gespielt, um das Album zu promoten, um das Album zu verkaufen. Mhm. Und heute hat sich's komplett umgedreht. Also heute verkaufst du nicht mehr ein Album, sondern bringst einfach Stücke in den Streamingdienst und promotest damit quasi, ne, deine Konzerte.
Aber es ist doch trotzdem immer, nach wie vor ist das doch so ein Traum als Band, irgendwie erste eigene Album oder so, ne? Auch wenn es irgendwie gar nichts mehr bringt, das ist trotzdem da. Also ich sehe da große Parallelen eben zu uns als Cartoon-Zeichner. Cartoon-Bücher verkaufen sich auch richtig scheiße. So, da muss man auch überlegen, was man so, ja, nicht alle, aber es ist nicht mehr so wie früher.
Manche gewinnen sogar Preise.
Ja. Ich möchte jetzt nicht drüber reden. Das habe ich letzte Woche zur Genüge getan. Nee, man muss sich halt andere Wege überlegen. Ich meine, als Cartoonzeichner geht man jetzt auch immer mehr auf die Bühne und da wiederum nach so einem Auftritt, da verkaufen sich die Bücher dann auch gut, aber das ist der persönliche Kontakt so mit Signieren und sowas. Also ich glaube, die Entwicklung, die ist leider nicht mehr aufzuhalten. Wir müssen alle irgendwie gucken, dass man sich da was anderes noch einfallen lässt, um da vernünftig von zu leben.
Ja, ja. Nein, die Entwicklung ist ähnlich. Jetzt ist ein Buch vielleicht nochmal, wenn man dann wirklich den Künstler mag, nochmal haptisch was anderes. Es wird halt verschenkt. Bei Musik ist ja vielleicht irgendwie auch, wenn man jetzt nicht genau weiß, was das Geburtstagsgeschenk für eine Lieblingsband hat und so. Mir hat mal ein Kumpel zum Geburtstag so ein elendschlechtes Scorpions-Album geschenkt. Da habe ich gesagt, was soll denn der Scheiß? Bist du bescheuert? Ich höre doch die Scorpions nicht. Bis auf das neue Album.
Ich wollte gerade
fragen. Was ich hier mal empfehlt habe.
Die Scorpions hatten auch ihre gute Zeit.
Nein, also es gibt richtig gute, geile Scorpions.
Die werden schon zu Unrecht ein bisschen.
Ja, finde ich auch.
Es war dieser Five-Song. Ich glaube, der hat's kaputt gemacht. Aber
in dem Moment war es ein Riesenhit irgendwie. Es ist ja ein bisschen zu breit getreten worden über die Jahre.
Absolut kommerzialisiert worden und
in der Werbung irgendwo eigentlich?
Nein, es ist totgenudelt worden.
So Kaffee oder so.
Und ich meine, die standen ja auch ein bisschen für andere Musik.
Wind of Change, für Blähungsmittel.
So extrem extrem langsame Balladen. Also das, die waren ja schon mal sehr, sehr viel schneller.
Nein, wir wollen jetzt nicht auf den Scorpions rum.
Nein, ich wollte.
Warum habe ich das gesagt? Irgendwie, weil genau Bücher verkaufen sich schlecht, aber es ist ja auch nochmal ein haptisch anderes Erlebnis, so ein Buch, wo man dann halt durchblättern kann, als jetzt die CD. Das ist ja letztendlich immer.
Also ja, aber so eine CD oder gerade auch so eine Langspielplatte, so eine Vinylplatte mit einem Booklet, was ein bisschen aufwendig gestaltet ist, wo man dann auch sich durchblättert. Ich kann mich dran erinnern früher, man nimmt das Booklet raus, legt die CD rein, dann blättert man erstmal durch, liest die Songtexte, ja, guckt sicher. Die Fotos an, ja, das klar. ist natürlich auch was.
Ja, ja.
Und das geht halt verloren und das geht ja auch den Leuten und der neuen Generation, nenne ich es mal, verloren, die das gar nicht mehr kennen.
Was geht schon verloren, Album in einem durchzuhören?
Genau.
Ich war voll abgefahren, Kiss Alive, so ein Klappalbum, weißt du, irgendwie, wo dann irgendwie in der Mitte war so ein Schuss von so zwei Kiss-Fans, die so ein Plakat hochrangen und die große Halle und so, war ich total fasziniert. Ich war sowieso immer sehr fasziniert, so vom Rock'n'Roll, vom Roadie-Tum und so. Und es gab mal so ein schönes Buch, Herr Müller auf Tour oder so, von Marius Müller-Westernhagen. Jetzt nicht so unbedingt meine Musik irgendwie, aber der hatte so ein Buch gemacht, das Leben auf Tour, fand ich immer sehr faszinierend. Deshalb... hier nochmal die Frage an dich. Wie ist das so? Gibt es irgendwelche Regeln im Tourbus, im Nightliner? Oder ja, irgendein ungeschriebenes Gesetz?
Es muss schrecklich sein im Nightliner. Ich erinnere mich an das Open Air in Kassel. Alex und ich haben da quasi auf dich dann noch gewartet, weil du mit uns mit dem Auto mitfahren wolltest und nicht im Nightliner. Was stimmt. passiert im Nightliner? Das ist so schlimm.
Nee, das hatte einfach logistische Gründe, ja, okay. weil es einfach einfacher Oberhausen, war, okay. direkt nach Hause zu kommen, als erst wieder über den Proberaum Absetzpunkt zu fahren. Nee, das ist ganz angenehm im Nightliner. Also das hängt halt auch immer von den Leuten ab, mit denen man so im Nightliner unterwegs ist. Und ich glaube, da haben wir das Glück, dass wir ganz gut miteinander funktionieren, über all die Jahre schon. Und
so ein Furz dann auch mal verziehen wird.
Ja, ach, das ist da redet man doch gar nicht drüber. Das ist das.
Nee, den genießt man.
Den genießt man. Nee, aber das
darf man im Nightliner liegen.
Bitte?
Darf man im Nightliner liegen nachts?
Das ist bis heute nicht geklärt, ob das offiziell wirklich erlaubt ist. Ich glaube, offiziell darfst du in einem Nightliner während der Fahrt nicht schlafen, wie du es in einem Auto ja eigentlich auch nicht darfst.
Als Fahrer vor allem.
Als Fahrer vor allem, aber auch als mitreisende Person.
Darfst du im Auto nicht schlafen? Wie?
Du kannst dich ja schlecht in den Kofferraum legen und die Augen zu
machen. Nein, okay, ja liegen. So, aber wenn ja, liegend, aber, liegend.
Was,
wenn
was du jetzt, anderes ist es ja nun nicht.
Okay, aber wenn ich jetzt als Beifahrer oder hinten auf dem Rücksitz kann ich ja schlafen. Wenn sitzen. Ich sitze, angeschnallt.
Wenn du sitzt und angeschnallt bist,
genau. Okay,
aber das, in so einem das, Bett bist du ja schwerlich okay. gesichert. Das ist ja.
Könnte man doch erfinden, so ein Gurt einmal
Körper. Gurt für Nightliner.
Das ginge doch.
Ja, ich glaube, das ist einfach so, es wird einfach so hingenommen.
Aber
wahrscheinlich schläft offiziell niemand
wenn in einem Nightliner.
Wir natürlich auch nicht.
Wenn du von der Polizei angehalten wirst, muss wahrscheinlich eher Autogramme geben, als dass die dich wegen liegen
aber,
im Bus.
Aber Zwinker, rein. Zwinker, das ist jetzt quasi so gesetzlich nicht, aber sonst, warum fährt man mit einem Nightliner?
Wir schlafen.
Ja, das fragt man sich halt. Ja.
Um im Stehen, wenn man angekommen ist, dann ein wenig zu schlafen.
Ah, okay.
Im Sitzen.
Also im Sitzen wird geschlafen,
wenn Nein, man fährt. Nur wenn wir stehen und rasten.
Nur wenn gestanden und gerastet wird oder wenn man vor der Halle steht, dann wird geschlafen.
Absolut.
Das ist der Sinn des Nightliners. Der Riss ist eine ganz normale Busfahrt.
Genau.
Wie im Flixflux-Bus.
Genau.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Das ist das spannende Leben im Nightliner. Ich habe noch eine Frage, darf ich die jetzt stellen? Weil wir ja der Cartoon-Podcast sind. Oder hast du noch etwas, was du...
Also ich ahne, was du fragen willst.
Ja.
Aber das passt ja ganz gut dazu, dass man irgendwas haptisch in der Hand haben möchte
und ja.
gekauft hat
ja.
von dem Künstler, den man mag. Und ich glaube, deine Frage, die zielt so ein bisschen darauf, ob...
Ja, Chris, meine Frage wäre, weil wir sind ja der Cartoon-Podcast, zwei Striche packen aus. Podcast, meine Güte, der Cartoon-Podcast.
Cartoon ist was anderes als Comic, ne?
Absolut.
Ja, da können wir nochmal eine neue Folge für dich machen.
Können wir nochmal eine neue Folge für dich machen. Was ist Comic, was ist Cartoon? Hast du einen Lieblingscartoon?
Also ich würde jetzt nicht von dem Lieblingscartoon sprechen, aber was ich, also den Cartoonisten, den ich sehr feiere immer, ist, ich glaube, man spricht den Hulaikur Dagsson, ein Isländer.
Ein Isländer?
Der einen sehr absurden, eher schwarzen bis, ich möchte jetzt nicht sagen illegal, aber manche Dinge sind schon sehr grenzwertig. Aber das ist genauso die Art von Humor, die ich sehr mag. Also je schwärzer, desto besser. Ich glaube, der hat auch in England deswegen besonders viel Erfolg, weil er irgendwie, also der hat die Grenze des schwarzen Humors nochmal ein ganzes Stückchen verschoben.
Ah ja.
Und hast du von diesem Künstler etwas im Original erworben oder einen Merchandising-Artikel?
Ich war tatsächlich kurz davor, ein Original zu kaufen. Das hat mir dann jemand weggeschnappt bei so einer Internetauktion. Aber ich hatte diverse Kalender, die mich immer sehr erfreut haben, so Abreißkalender. Und mittlerweile macht er auch T-Shirts, da habe ich mir welche von zugelegt. Und ich hatte auch mal so eine Handyhülle von dem.
Ja.
Also der macht mittlerweile, ist er sehr umtriebig, was so Vermarktung seiner selbst angeht. Das macht er, glaube ich, auch alles selbst.
Siehst du, der muss auch sehen, wo er bleibt.
Ja, sicher. Ja. Und dann gerade in Island.
Und ja, ich glaube auch.
Ja, es macht Sinn. Du musst dich zugeben. Dass
nee, der hatte mal vor allen Dingen eine schöne Serie, wo er Cartoons zu Songtiteln gemacht hat. Und dann aber auch so ganz absurd.
Okay.
So Personal Jesus war dabei und Every Breath You Take. Aber dann eben mit entsprechender düsterer Ausrichtung.
Ah ja, das interessiert mich, weil ich mache ja auch so Sachen, also mit so Song-Sachen. Und aber man hat immer das Gefühl, dass je, ich weiß nicht, ob Island irgendwie, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, der Österreicher an sich ist ja auch immer sehr morbide irgendwie. Also es gibt viele Kollegen aus Österreich, die ähnlich in so eine ähnliche Richtung gehen, sag ich mal. Aber das ist ja ein sehr schöner Tipp. Das ist mal was anderes, das finde ich gut. Was man nicht so auf der Uhr hat. Klasse. Ja.
Das ist völlig unvorbereitet.
Ja.
Ich mag ihn wirklich.
Spontanität für die Hosentasche.
Dein Lieblingscartoon. Ja, keine Ahnung, Cartoon.
Wieso das denn? Von
mir, so mit Sprechblasen oder
ja,
ohne?
Ja, so wie Comic, nur mit einem Bild oder was. Ja, okay. Ja, gucke ich aber auch nicht so. Gibt's nicht auf Netflix.
Asterix.
Asterix, finde ich gut. Asterix ist nicht schlecht irgendwie, aber natürlich der Klassiker. Ne? Danach kommt Lucky Luke und dann, weiß ich nicht.
Habe ich letztens tatsächlich wieder gekauft, den neuen Asterix.
Den neuen Asterix?
Den habe ich mir gekauft. Und einen Tag später hatte ich eine Postkarte im Briefkasten von so einem Streaming-Dienst für Comics.
Ach.
Ich möchte nicht sagen, wie er heißt. Ich habe auch vergessen, wie er heißt, weil ich mich nicht interessiert hat, aber da gibt es jetzt offensichtlich auch Bestrebungen, das Ganze digital mit monatlicher Gebühr zu einem Pauschalpreis zu vermarkten.
Also Comics, die diese Versuche, Lesen,
das zu machen, sind tatsächlich schon
ja, über 10 Jahre alt. Was,
genau. Ne? Und, aber ich glaube, ein echter Sammler, also Comic, jetzt Comic, nicht Cartoon, das ist so, glaube ich, der letzte Markt, wo Sammler zu Streaming
angeboten werden. Ja, es gibt halt schon so ein paar Apps und so.
Musiksammler kaufen ja auch noch Platten. Das ja. Ist ja, die sind ja gar nicht das Zielpublikum, aber der normale Konsument. Der ist
so durchlesen, einfach nur konsumieren
möchte. Ja, aber das Schöne ist ja, ich habe mir das mal angeguckt hier und da, irgendwie so manche App bei Comicverlagen und so, die sind natürlich auch so ein bisschen nicht animiert, kein Trickfilm irgendwie, aber die Panels und so, dann bewegt sich da so ein bisschen was, so mit diesem klassischen, wie heißt das, gibt so einen Effekt, ich weiß jetzt den Namen nicht.
Ja, die Fotos, die so ein bisschen.
Ja, die so, weiß, so sich so meinst. Bewegen eine und Parallaxe, so. Weißt du, Parallaxe, genau so. Und dann ist es irgendwie, dann guckst du so einen Comic anders an. Irgendwie, der wird noch ein bisschen lebendig irgendwie, aber halt irgendwie.
Er öffnet sich dem Betrachter.
Aber auch nicht so weit, dass man sagt, so, da muss ich jetzt 9,90 € im Monat für bezahlen.
So. Gut. Wie geht ihr mit Kritik um? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil das auch noch eine schöne Parallele ist zu unseren Büchern teilweise.
Ich habe auch noch einen, also ich habe mit einem jemanden, also der
Ach, Thema. Das ist so, ja, natürlich liest man es und natürlich kriegt man es mit. Also viel, man wird ja, es wird ja immer unterstellt, so, man liest das ja gar nicht, das kriegt man ja gar nicht. Doch, das kriegt man schon.
Sagt man immer
sehr,
so, ne?
Ja, sehr genau
mit. Gucke ich mir gar nicht an.
Und, ja, es gibt Leute in der Band, denen geht das sehr nahe. Es gibt Leute in der Band, die sagen dann eher so, ach komm, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich gehöre zur letzteren Fraktion, also ich lese mir das schon durch, aber ich kann da mittlerweile auch einfach sagen so, okay, weißt du, ist ja auch in Ordnung. So. Muss mich ja jetzt nicht wirklich berühren. So. Aber es ist natürlich so, die Sachen, die man macht und die man rausbringt, die kommen ja irgendwo her, genau. Die sind Herzblut und die sind ja auch mit viel Enthusiasmus und Liebe entstanden. Und wenn dann einer kommt und das so mit dem Holzhammer irgendwie so versucht klein zu machen, natürlich ist man dann auch persönlich angegriffen und fühlt sich dann auch persönlich beleidigt.
Also man kann es ja gerade auch bei Musik, speziell jetzt natürlich auch bei euch, ihr macht eine Entwicklung durch, musikalische Experimente vielleicht auch mal, ist nicht gerade so wie früher und schon rasten irgendwelche Fans oder vermeintlichen Fans aus und finden es irgendwie kacke und immer natürlich mit diesem berühmten Satz. Also früher waren die echt besser, ne? Früher
ja, haben wir auch gemacht. Als ich 15, 16 war, hatte ich auch so irgendwelche Bands für mich entdeckt, die keiner kannte. Die fand ich dann cool, weil sie auch keiner kannte. Die Bands fanden das, glaube ich, nicht so cool, dass sie keiner kannte. Und als sie dann
jeder kannte. Du hast sie dann fallen lassen, als sie bekannter wurden?
Ich habe sie nicht unbedingt fallen lassen, aber natürlich wird man dann auch gehässig und findet es irgendwie kacke, dann wird der große Ausverkauf gewittert und der große Kommerz und jetzt machen sie das nur, damit sie Geld verdienen und den Bands aber zuzugestehen, dass sie auch älter werden und sich vielleicht verändern und was anderes machen, hat man damals auch nicht so, weil man auch einfach diesen Blickwinkel gar nicht hatte und gar nicht selber so über den Tellerrand geguckt hat. Man hatte halt seine Musik und das war seine Musik und man wollte sich jetzt auch nicht links und rechts irgendwie orientieren und gucken, was gibt's da noch und mittlerweile ist dann durch das Alter vielleicht auch dieser Prozess ja irgendwann eingetreten, dass man auch sagt, man guckt sich mal an, was ist denn so klassische Musik, was ist denn so im Jazz los, was ist denn so im Hip-Hop, was ist im Punk, im Rock und man muss sich dem ja nicht verschließen. Ich kann ja immer noch sagen, so, ja, nee, gefällt mir nicht, ist scheiße, so, aber zumindest mal anhören.
Ja, aber da kommen ja auch mehrere Sachen zusammen. Ich meine, wenn jetzt jemand wirklich ein Fan ist, dann sollte man ja davon ausgehen, dass er sich auch freut, wenn zum Beispiel eine Band erfolgreicher wird, weil man es der Band gönnt. Oder auch im Idealfall, man wird als Fan mit der Band zusammen alt und reift. Das wäre natürlich auch schön.
Ja, aber du musst natürlich dann auch den Weg bedingungslos mitgehen mit der Band. Das ist natürlich auch, wenn jemand sich darüber identifiziert und sagt, das ist jetzt hier meine Underground-Band und ich bin der Underground-Typ und will das auch bleiben und das ändert sich, dann ändert sich ja auch dein komplettes Weltbild an der Stelle. Und ich kann die Leute verstehen und kann das schon nachvollziehen, warum das so ist. Ich finde es natürlich trotzdem nicht gut.
Ja, diese Kommentare wirken halt manchmal so, als ob man es nur raus hat, um irgendwie so ein Distinktionsmittel zu haben, dass man die Band schon eher kannte und schon besser fand als alle anderen. Und sobald dann
jeder irgendwie will ja irgendwie was Besonderes sein und was Tolles entdeckt haben und der Erste gewesen sein, das ist ja ganz natürlich.
Und es ist aber schade, dass man dann irgendwie das äußert sich ja dann meistens irgendwie Kritik, die nicht ganz fair ist, dass man dann als Band und da Künstler drunter zu leiden hat.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt Kritik liest, dann ist die ja meistens nicht fundiert oder also da verfolgt ja jemand irgendein Ziel, irgendwie eine Tat oder Scheiße und so. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass man, wenn man eine Band entdeckt hat, sich verliebt hat und die musikalische Entwicklung nicht mit meinem Geschmack einhergeht, dann ist das halt einfach so irgendwie. Ja gut, dann würde ich aber auch nie sagen, so, das ist jetzt scheiße oder blablabla bla bla, oder ihr müsst oder es ist halt einfach so. Menschen entwickeln sich halt weiter und das ist halt dann Fakt. Und da muss ich mich ja auch nicht künstlich aufregen.
Genau. Das ist ja auch was anderes, als wenn jetzt einfach pauschal gesagt wird, so, das ist jetzt einfach scheiße, was ihr da macht.
Ja. Ich fand zum Beispiel die ersten Alben von Helene Fischer bombastisch. Und jetzt ist mir viel zu kommerziell geworden.
Sie hat dich verloren.
Sie hat mich verloren.
Damals.
Okay. Und habt ihr schon mal irgendwie Ärger gehabt, Kritik einstecken müssen dafür, dass ihr euch politisch äußert? Ich meine, ist ja kein Geheimnis.
Ständig.
Ja, von wem kommt denn dann da irgendwas?
Ja, das ja eigentlich genau von den Leuten, die man ja damit auch ansprechen will, wo man sagt, so genau die Leute sind's, die eigentlich nicht da sein sollten und die eigentlich genau nicht zu unserer Fanbase gehören sollten.
Gehören sollten, das heißt, also es gibt tatsächlich Fans oder Menschen, die Broilers hören und trotzdem recht sind?
Offensichtlich ist das so. Also ich verstehe es ja selbst nicht. Also es ist ja nicht nur bei uns das Phänomen, sondern bei ganz vielen anderen Bands, so die dann auf einmal plötzlich mit Vorwürfen konfrontiert werden, so was äußert ihr euch jetzt politisch? Stichwort Toten Hosen. Mhm. Ich meine, die Band ist seit ihrer Gründung und weit darüber hinaus immer politisch gewesen.
Ganz, ganz beliebt bei Cartoon-Zeichnern drunter schreiben, was wirst du denn jetzt hier politisch? Mach mal bitte einfach weiter deine Witze.
Ja, genau.
Also
halt's mal im Spiel. Ich glaube auch, ich habe auch gerade aktuell so ein Ding wieder gehabt, mich da nicht politisch, also ich habe einfach einen Cartoon gezeichnet, irgendwie zu dem Protest irgendwie, zu den ganzen Protesten, die jetzt unterwegs waren, die Anti-Nazi und Fascho-Proteste. Und da kommentieren auch plötzlich Leute, die habe ich noch nie, von denen habe ich noch nie gelesen, die finden dich einfach irgendwie, weil da jetzt so ein Thema ist. Und da würde ich noch nicht mal behaupten, irgendwie, das sind jetzt Fans der Band, sondern die suchen halt einfach diese Konfrontation und schreiben da irgendeine Scheiße. Punkt. So, und das, ich glaube, man darf das irgendwie auch nicht zu ernst nehmen, in Anführungszeichen. Irgendwie, ich glaube halt, dass das nicht unbedingt die Fanbase dann der Bands.
Nein, es ist vor allen Dingen nicht, und das wird ja immer suggeriert, es ist vor allen Dingen nicht die große Masse. Es wird ja immer so getan, als wäre das, als wäre das Land verloren, weil alle irgendwie nur noch irgendwie auf diese eine Schiene aufspringen. Und das ist ja nicht so. Man muss sich ja auch vorstellen, die Leute, die da sitzen und diese Kommentare schreiben und sich auf ewig lange Diskussionen einlassen, die haben ja auch die Zeit, das zu tun. Das sind ja nicht die dann morgens irgendwie zum Job fahren und den ganzen Tag irgendwie malochen. Die haben gar keine Zeit dafür. So, die breite Masse, die kann sich mit diesem Thema gar nicht so intensiv auseinandersetzen, wie das diese Internethelden dann auch immer machen.
Ja, genau.
Und das muss man sich halt immer vor Augen führen, dass das, was man da sieht, ja kein Abbild der Gesellschaft ist.
Gott sei Dank. 19 Uhr nach Hause, jetzt setze ich mich erstmal.
Und das ist ja das, was man Gott sei Dank jetzt gerade auch so sieht, so auf den Straßen, dass jetzt offensichtlich so der Punkt gekommen ist, wo die Leute auch mal sagen, so, boah, nee, jetzt stehen wir auch mal auf und bleiben mal Samstag nicht zu Hause, sondern gehen mal raus und zeigen mal, wir sind auch noch da. Und das gibt mir gerade so ein bisschen Hoffnung im Moment.
Muss ich ja, auf jeden gestehen. Fall, finde ich auch. Also, dass das so ein Moment ist, wo man auch mal zeigt, so, wir haben keinen Bock auf Faschismus, aber wir haben auch Bock auf Demokratie. Und ich hoffe halt irgendwie, dass das auch so ein Signal an die Politik ist, irgendwie, dass man dann sich auch mal da an den Riemen reißt und mal auch ein bisschen wieder für die Leute arbeitet. Also das macht man jeden Tag bestimmt irgendwie, aber es sind halt, ich sag mal so, ich wünschte mir halt einen Bundeskanzler, der die Leute mal ein bisschen mitnimmt, ein bisschen was erklärt irgendwie und nicht immer irgendwie sagt, ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Also das finde ich, man müsste kommunikativer sein an der einen oder anderen Stelle, finde ich.
Das wäre ein sehr schönes Schlusswort.
Ja. Ich habe jemanden heute mit jemandem telefoniert und gesagt, ich treffe jemanden, der bei den Broilers arbeitet, darf man das so sagen? Ja. Nein, der spielt. Und der hat gesagt, er hätte mal, es gab mal eine Umfrage unter Besuchern von Swingerclubs, welche Musik da gespielt wird und welche Musik in Swingerclubs beliebt ist. Und da waren die Broilers auf Platz 2.
Da würde mich jetzt der Platz 1 dann interessieren.
Ja. Erstens, ich wollte gerade sagen, erstens würde mich der Platz 1 interessieren.
Platz 1
zweitens,
war, ja.
Wo diese Swingerclubs sich befinden. Und drittens, was sagt das über unsere Fanbase aus? Das ist ja auch schön.
Das war, glaube ich.
Wir haben sich alle gegenseitig lieb.
Also ich könnte es jetzt ja noch nicht mal auf bestimmte Lieder jetzt. Ich weiß nicht, ihr habt wunderschöne Balladen, ihr habt Mittemponummern, also auch mit einem sehr treibenden Bass und Bassdrum. Und dann gibt's halt die Abtemponummern. Also was wird da gespielt? Falls das jemand weiß, der kann sich gerne melden.
Ich habe jetzt
auf
jeden Fall Kopfkino.
Ja, ich finde das interessant.
Oder sind das
war wohl so eine Umfrage auf so einem
Erotikportal. Sind das etwa die Trompeten?
Die Trompeten?
Die Blasinstrumente?
Die Blasinstrumente?
Oh Gott, jetzt. Wir hatten gerade so schön
die Kurve. Du kannst ja überall die richtigen Tasten drücken, ne?
Also es muss natürlich jetzt wieder so abdriften. Wir hatten gerade irgendwie.
Nein, Entschuldigung, Ich fand es halt interessant.
Aber wie gesagt, das hätte ein sehr schönes Schlusswort sein können. Dann kam jetzt nochmal hier kurz das mit dem Gebläse. Aber nein, unser Gast, der darf natürlich nochmal ganz kurz, falls es für das kommende Jahr noch irgendwas zu verkaufen gibt, sprich Tickets, ihr plant ja wieder ganz viel. Ja. Da erzähl doch nochmal bitte ganz kurz was zu. Oder sag, ist alles ausverkauft.
Wir werden ja dieses Jahr tatsächlich 30 Jahre alt.
Ach, ihr werdet 30.
Ja. Und haben zu diesem Zweck haben wir uns entschlossen, zwei Konzerte, kleinere Konzerte in Düsseldorf zu spielen und ein großes Geburtstagskonzert in Berlin in der Waldbühne.
Oh.
Es ist leider tatsächlich alles ausverkauft.
Ach Gott, hör auf. Wo spielt ihr in Düsseldorf?
Im Stahlwerk.
Ach, im Stahlwerk.
Zwei Tage im Stahlwerk.
Ja.
Und dann geht's zu Rock am Ring, Rock im Park. Da werden wir ein Late-Night-Special spielen. So als letzte Band, nach der letzten Band quasi. Und ich glaube, da wäre noch die Chance, uns zu sehen. Aber dann in der Waldbühne in Berlin ist ausverkauft.
Auch ausverkauft.
Und danach ist Schluss erstmal. Dann geht's erstmal in die Pause.
Dann geht's in die Pause. Ja. Also 30 Jahre Broilers im Stahlwerk ausverkauft zweimal und in der Waldbühne.
Wahnsinn. Und wir haben jetzt wirklich, ich habe ja auch schon in älteren Folgen sehr, sehr oft die Broilers erwähnt.
Das kann ich wohl bestätigen.
Ist kein Geheimnis, dass das eine meiner Lieblingsbands ist. Das heißt, für einen Musiktipp muss man heute die Broilers nicht mal extra erwähnen. Deswegen, Chris, hast du irgendwas, was du unseren geneigten Hörern als Musiktipp auf den Weg geben würdest? Irgendeine Neuentdeckung, eine Band, die mit euch zusammengespielt hat oder vielleicht gerade im Kommen ist, demnächst bei euch als Vorgruppe spielt?
Das komplette Gegenteil habe ich am letzten Wochenende zum ersten Mal richtig gehört. Hasi Osterwald Sextett.
Hasi
ganz toll. Ganz toll. 50er Jahre.
Alter Freund Hasi.
Wirtschaftswundermusik. Ach, ganz Gott. Fantastisch. Kann man wunderbar zum, in dem Falle Raclette hören.
Ja.
War ein großer Spaß.
Das ist.
Vielleicht nicht alles ganz ernst nehmen.
Boah, weil ich hab, meine Tochter hat mir.
Aber Whisky pur, jeden Tag Whisky pur, kann ich.
Ja.
Tolles Lied.
Meine Tochter hat mir so ein Musikspiel geschenkt. Ja. Wo so ganz viele Karten hast, so ein nicht ERN-Code, so ein, wie heißt dieser Code?
QR.
QR-Code. Und dann spielt das Handy die Musik, die, und dann musst du die Jahreszahl erraten.
Oh ja, das ist schön.
Das ist super.
Das mag ich auch sehr.
Dann musst du erraten, dann kommt ein Stück. Ich kenne natürlich alle Stücke mit Namen und Interpreten, fast alle. Und dann muss aber die Jahreszahl immer schon drin. Da waren halt irgendwie auch sehr viele so aus den 50er, 60er Jahren.
Muss auch fairerweise sagen, der Tipp kam von Ines. Sie musste bei Whisky pur an, ich glaube, Andi und mich denken und hat uns das Lied dann zukommen lassen. Und ich habe dann die ganze Playlist einfach laufen lassen im Streaming.
Hasi Osterwald, ey.
Und Kriminaltango.
Ja, ist ja wirklich gut,
kennt ja vielleicht jemand.
Bitte?
Den Kriminaltango könnte
ja, Kriminaltango in der Taverne. Ja, das ich ist bin älter Hasi schon. Ja, ich kenne das. Ja.
Ja, danke für diesen Tipp in meiner Altersklasse. Vielen, vielen Dank. Danke.
Also ich höre mich gerade in das Oeuvre von Buckethead rein. Kennst du den?
Buckethead, ja, das sagt mir was tatsächlich.
Das ist ein Solo-Gitarrist, der ganz abgefahrene Sounds kreiert und er war wohl schon.
Ach so, was hat er denn gespielt?
Er ist eigentlich nur als Buckethead, aber ja. Er ist engagiert worden für zum Beispiel New Guns N' Roses, war er quasi Slash-Ersatz. Dann hat das aber mit dem Album zu lange gedauert, also ist er da wieder ausgestiegen. Er war als Gitarrist, als Ersatz für John Frusciante irgendwie im Gespräch bei den Chili Peppers. Allerdings stand man da nicht so auf diese weiße Maske mit dem Eimer auf dem Kopf. Also ist das auch nichts geworden. Und dann bei irgendeinem anderen Band sollte er auch noch einsteigen, aber der macht großartige großartige Instrumental-Gitarrenmusik. Also verschiedene Stilrichtungen. Und das finde ich gerade sehr, sehr schön. Ich habe nämlich wieder leichten Tinnitus und nicht die ganze Zeit Texte hören zu müssen. So. Da kann man also solche
das,
Musik
wirklich hervorragend. Was ist das für ein Landsmann? Amerikaner?
Ja.
Also der amerikanische Ricky King.
Also Ricky King weiß ich jetzt nicht.
Kennst
also,
es du Ricky
geht tatsächlich
King?
Von Death Metal bis hin
kennst
zu
du Ricky King? Ja, natürlich. Du kennst ihn, ne? Du kennst ihn nicht, Ricky
Nein,
King,
ich
ne?
Nein, ich nicht.
Gut, musst du mal anhören.
Das wäre noch mein Tipp, Olli, wenn du noch einen hast.
Mein Tipp ist Ricky King.
Okay, Ricky King. Chris, du, vielen Dank, dass du da warst. Das war's auch schon. Wir wollen das nicht zu lange ausufern lassen.
Nein, natürlich nicht. Ich habe auch. Also ich find's sehr unterhaltsam.
Ich ebenfalls. Vielen Dank.
Ja, ich danke, dass du da warst und
wir machen jetzt off the record weiter.
Off the record ja, weitermachen. Genau. Okay. Tschüss, Leute. Bis zur nächsten Folge.
Ja, auf Wiedersehen.
Ciao.